Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Abend. Wir sind im Prinzip zur Orientierung immer noch bei der ersten Karte. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch schon andere Karten behandelt haben vom Thema. Die erste Karte ist: Übe dich zuerst in den vorbereitenden Übungen. Das sind die vier Gedanken, die uns von diesem ganzen weltlichen Getriebe zur spirituellen Praxis bringen. Das ist einmal der Gedanke an unsere kostbare menschliche Geburt. Dann ist es der Gedanke, dass es sehr, sehr viel Leid in unserem eigenen Leben gibt, als auch in der ganzen Welt. Der dritte Gedanke ist der Gedanke an Tod und Veränderung, also dass unsere Zeit, die wir zur Verfügung haben, begrenzt ist. Der vierte Gedanke, der uns zur spirituellen Praxis bringt, ist der Gedanke über das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und da ist einer der wichtigsten Aspekte, dass wir uns anschauen, nach welchen Gewohnheitsmustern wir uns in unserem Alltag immer wieder Leid schaffen, als auch welche Hinweise gibt es, wie man positive Gewohnheitsmuster einüben kann. Und da wäre dann das Stichwort die fünf ethischen Grundregeln im Kontext von Buddhismus. Das hatten wir bis jetzt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was passiert denn eigentlich, wenn ich gemerkt habe, okay, dieser Alltag, diese Orientierung nach außen bringt für mich nicht wirklich diese innere Zufriedenheit, diesen inneren Frieden. Irgendwie muss ich vielleicht was anderes machen. Und da gibt es auch einen Hinweis, welche Zutaten für diese innere Arbeit hilfreich sind. Ich habe jetzt mal vier wesentliche Zutaten aufgeschrieben, die klassisch sind. Die erste Zutat ist, man braucht irgendeine Orientierung, irgendein Vorbild von jemandem, wo man das Gefühl hat, der hat das schon erreicht, was ich erreichen möchte. Sprich, der hat es geschafft, das Leben locker, heiter, gelassen, in Zufriedenheit zu leben. Im Buddhismus wäre das die historische Persönlichkeit des Buddha. Das ist nichts anderes als ein menschliches Vorbild von jemandem, der mit Hilfe von Meditation sein innerstes Potenzial optimal verwirklicht hat. Die zweite Zutat, die man braucht, ist irgendeine Idee zu haben, irgendein System zu haben, wo diese verschiedenen Schritte, die verschiedenen Einsichten formuliert sind, damit man die auch auf der sprachlich-kognitiven Ebene sich anschauen kann. Man braucht irgendeine Idee, irgendein Lehrsystem, wo man sich orientieren kann. Im Kontext von Buddhismus ist es die Lehre des Buddhismus oder der unterschiedlichen buddhistischen Lehren. Es gibt ja nicht nur einen Buddhismus, sondern es gibt ganz verschiedene Buddhismen, möchte man sagen, die sich über diese 2500 Jahre in unterschiedlichen kulturellen Umfelden unterschiedlich entwickelt haben. Es gibt einmal den Theravada-Buddhismus, der sich eher in Südostasien entwickelt hat, also Sri Lanka, Thailand, Burma, Laos. Dann gibt es diesen ganzen Buddhismus, der sich ab dem 1. Jahrhundert nach Christus entwickelt hat, aufbauend auf das Theravada. Das nennt sich dann Mahayana. Das hat sich dann ausgebreitet nach China, von China über Korea nach Japan, runter nach Vietnam. Und dann gibt es die dritte große Entwicklung innerhalb des Buddhismus, ist dann das Vajrayana ab dem 4. Jahrhundert, was sich auch in Nordindien entwickelt hat und sich weiter ausgebreitet hat nach China bis nach Japan. Die bekannteste Übertragungslinien finden wir heute in Tibet oder in dem tibetischen Buddhismus. Also sehr, sehr komplex, was sich da alles in 2500 Jahren getan hat. Und trotzdem ist das Gemeinsame diese vier Zutaten. Die erste Zutat ist das Vorbild des historischen Buddha. Die zweite Zutat ist das Lehrgebäude. Die dritte Zutat ist die Gemeinschaft der Praktizierenden. Das ist ein wesentliches Element zur Unterstützung der eigenen Praxis. Ursprünglich war damit die Mönchsgemeinschaft gemeint oder die Mönchs- und Nonnengemeinschaft gemeint. In unserem Kontext, also ich sage jetzt mal in der westlichen Interpretation vom Buddhismus, der maßgeblich durch Laienpraxis charakterisiert wird, sind es die Meditationsgruppen, die sich regelmäßig treffen und gemeinsam üben. Das ist die dritte Zutat, die in diesem Kontext wichtig ist. Die vierte Zutat, und da gibt es jetzt unterschiedliche Interpretationen, wie wichtig ist das? Die vierte Zutat ist, dass es von Vorteil ist, wenn man einen lebenden Lehrer oder Lehrerin hat, die eine Ausbildung in diesen Methoden, in diesen Systemen hat. Ausbildung in diesem Kontext bedeutet, dass diese Person von einem anerkannten Lehrer oder Lehrerin zum Lehren autorisiert wurde. Das wären die vier Zutaten, die einen selbst bei der Entwicklung des eigenen Potenzials unterstützen. Der deutsche Begriff dafür im Buddhismus nennt sich Zuflucht. Dieser Begriff ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Bild dazu, was also in den Texten benutzt wird, ist, dass wenn man auf einer stürmischen See ist oder im stürmischen Meer und dass man dann diese drei Juwelen als Zuflucht, als einen sicheren Hafen vor diesen stürmischen Unwetter findet. Ein sicherer Hafen. Traditionell werden die als Juwelen betrachtet. Juwelen, weil sie so wertvolle Zutaten sind, weil es ohne diese Zutaten eigentlich nicht geht. Der Fokus für den heutigen Vortrag möchte ich auf diese vierte Zutat setzen, deren Relevanz unterschiedlich stark in den unterschiedlichen buddhistischen Traditionen betont wird. In den mönchischen Traditionen ist es so, dass die in der Regel mit den ersten drei Juwelen auskommen, also mit der Zuflucht zum Vorbild des Buddha, mit der Zuflucht zur Lehre und mit der Zuflucht zur Gemeinschaft der Praktizierenden, weil die ihr Lehrumfeld innerhalb des Mönchsordens haben oder des Nonnenordens. Und da ist so, wenn man also Novize wird, wird man einem älteren Mönch zugeordnet und lebt dann einige Jahre mit diesem älteren Mönch zusammen und lernt vor Ort alle wesentlichen Dinge, wie man meditiert, wie man sich im Alltag verhält, wie man die Robe anlegt. Ab dem ersten Jahrhundert ist das Thema innerhalb des Buddhismus entstanden, dass also nicht nur Mönche sich spirituell entwickeln können, sondern auch Laien. Und hat dazu geführt, dass es dann also Richtungen gab, die den Schwerpunkt auf die mönchische Tradition gelegt haben. Dann gab es Richtungen, die die Lehrtradition eher auf die Laientradition gelegt haben. Und dann gibt es Richtungen, die beides hatten. Also beide Komponenten, wo es sowohl einen Mönchsangha und Nonnensangha gibt. Parallel kann es dazu auch Laienlehrer geben. Es kann auch sein, dass jemand eine Zeit lang Mönch war oder Nonne war, dann die Gelübde wieder zurückgibt und dann als Laienlehrer weiterübt. Das neue Problem, was aber dann aufgetaucht ist, ist, woran erkenne ich einen Laien, dass der unterrichten darf? Das dahinterliegende Problem war eigentlich auch schon ein Problem zu Zeiten des Buddha. Das heißt, auch dort stellte sich die Frage, woran erkenne ich einen spirituellen Lehrer, dass das, was der sagt, dass das irgendeine Relevanz für mich hat? Es gibt einen Text im Pali-Kanon, der genau dieses Thema behandelt. Das ist die Lehrrede an die Kalameh. Da ist der Buddha in ein kleines Dorf gekommen. Dieses Dorf hatte Pech oder Glück, das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Auf jeden Fall sind da sehr, sehr viele spirituelle Lehrer durch die Gegend marschiert. Im 5. Jahrhundert vor Christus, als der Buddha gelebt hat, gab es eine riesige Szene von Leuten, die spirituell praktiziert haben und von unterschiedlichen Lehrern. Diese Szene nannte sich Samana. Samana bedeutet sich anstrengen, sich bemühen um eigenen spirituellen Fortschritt. Die deutsche Übersetzung, die man in vielen buddhistischen Texten findet, sind Asketen, ist eine deutsche Übersetzung für diesen Begriff Samana, oder Bettelmönche. Das sind Begriffe, die auch wieder aus unserer Kultur geprägt sind, wo wir ein bestimmtes Bild haben und was vielleicht dieser Szene in Indien nicht wirklich entspricht. Deswegen finde ich es besser, im bestimmten Kontext die Pali-Begriffe oder Sanskrit-Begriffe zu benutzen. Auf jeden Fall waren das Leute, die haben sich um ihre eigene spirituelle Praxis bemüht, haben sich aus dem weltlichen Leben herausgenommen und haben von Almosen gelebt. Diese Szene hat sich abgegrenzt von der offiziellen religiösen Szene. Und das Offizielle war eine Priesterreligion, deren Hauptpraxis im Opferkult bestand. Ab dem 6. Jahrhundert vor Christus gab es so eine spirituelle Bewegung von Menschen aus unterschiedlichen Kasten, denen um die eigene spirituelle Erfahrung ging, um die eigene spirituelle Entwicklung, wo die nicht nur zu einem religiösen Experten hingehen wollten, den bezahlt haben, damit der irgendein Opfer macht, sondern die wollten selbst an sich arbeiten. Und das war diese Samana-Bewegung. Wie gesagt, dieses Dorf, der Kalameh, lag halt offensichtlich an so einer großen Straße. Da kamen alle möglichen unterschiedlichen spirituellen Lehrer vorbei. An einem Tag kam also der Buddha mit seinen Leuten da vorbei und die Bauern waren einfach schon ein bisschen verwirrt von diesen vielen spirituellen Lehrern und alles Heilige. Und dann entsteht ein Dialog zwischen dem Dorfältesten und dem Buddha und der Dorfälteste fragt den Buddha also, wir wissen auch nicht mehr, an was wir jetzt wirklich glauben sollen oder wem wir glauben sollen, weil jeden Tag kommt irgendein anderer spiritueller Lehrer in unser Dorf und der erzählt wieder was anderes. Und jeder dieser Lehrer behauptet, das, was er erzählt, ist die Wahrheit. Aber diese Wahrheiten sind ganz unterschiedlich. Und wir sind nur ganz einfache Leute, also woran sollen wir uns jetzt richten? Ja, und jetzt kommst du auch wieder mit deinen Leuten und erzählst wieder was anderes. Ja, also wir sind irgendwie ein bisschen verwirrt. taktisch klug, hat natürlich der Buddha erstmal das bestätigt. Ich verstehe, dass ihr verwirrt seid. Wäre ich auch. Wenn jeden Tag irgendeiner vorbeikommt und irgendwas anderes erzählt und du wüsstest natürlich auch nicht, wem ich da glauben soll. Der nächste Schritt war dann, wo er sehr wohl einen Ratschlag gegeben hat. Und der Ratschlag war der, richtet euch nicht nach religiöser Übertragungslinie, nicht nach Alltagsmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach logischen Schlussfolgerungen, nicht nach rationalen Argumentationen, nicht nach erdachten Theorien, nicht nach bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Charisma eines Redners und auch nicht danach, weil ihr denkt, dieser Asket ist mein spiritueller Lehrer. Damit hat er eigentlich sämtliche Autoritäten erstmal entwertet. Das ist so dieses Phänomen, man zieht den Leuten einfach mal den Teppich unter dem Boden weg und dann sind sie in so einem luftleeren Raum und da muss man natürlich irgendwas nachliefern. Okay, und wonach sollte man sich dann aber richten, wenn nicht nach diesen ganzen äußeren Dingen? Die Antwort des Buddha war, richtet euch nach eurer eigenen Erfahrung und zwar, was euch selbst gut tut, heilsam erscheint und was anderen Leuten gut tut. Diese Dinge solltet ihr tun. Und wenn ihr herausfindet, irgendwelche Handlungen tun euch und oder anderen nicht gut, diese Handlungen solltet ihr lassen. Das ist eine extrem heilsame Richtlinie, weil es gibt jeder Person wieder die Selbstverantwortung für eigenes Handeln und gleichzeitig einen Maßstab, in welche Richtung es gehen sollte. Das heißt, es sollte für mich gut sein, als auch für die anderen. Das heißt, diese Szene, wie wir das heute ja auch bei uns wiederfinden, ja, dass es ganz verschiedene spirituelle Lehrer und Lehrerinnen gibt. Wir haben ja eine riesige Vielfalt. Man muss ja nur in irgendeinen Buchladen gehen und dann in diese Sektion Lebenshilfe. Und da findet man ja von Pendeln, Runen, Magie, Yoga, Fasten. Man findet da alles und steht genauso wieder vor diesem Problem. Okay, wonach soll ich mich richten? Dieses Problem ist offensichtlich schon seit 2.500 Jahren bekannt. Und der Ratschlag gilt, wie vor 2.500 Jahren, genauso heute. Das heißt, man sollte jeden Lehrer oder Lehrerin prüfen, ob sie bestimmte Qualitäten erfüllt oder nicht. Prüfen auf Basis der eigenen Erfahrung. Aktuell, was durch die Presse geht, also Missbrauchsdiskussion innerhalb der katholischen Kirche, da gab es ja jetzt gerade diese Konferenz im Vatikan. Missbrauch ist nicht nur ein Problem innerhalb der katholischen Kirche, Missbrauch gibt es natürlich in buddhistischen Gruppen genauso. Vor 2 Jahren hatten wir uns Zen-Buddhismus angeschaut, hatten also die Galerie des Schreckens aufgelegt, also von den ganzen bekannten Zen-Lehrern, dass ein Großteil aller Missbrauchsgeschichten hatten. Im Tibetischen, also wenn wir uns jetzt hier in unserem Kontext jetzt, also bei dem Lojong-Training, was ja heutzutage im tibetischen Buddhismus hauptsächlich benutzt wird, gibt es auch jede Menge Missbrauchsfälle. Bei Missbrauch geht es in der Regel immer entweder um Missbrauch von Sexualität oder sexuelle Ausbeutung, müsste man sagen, oder um Machtmissbrauch oder um Geld. Das sind so offensichtlich diese 3 Ebenen, wo es immer irgendwie schief läuft. Offensichtlich hat das was mit der Struktur zu tun. Das hat was mit Autoritätsverhältnissen zu tun und das hat was mit Entmachtung des Einzelnen zu tun, dass sich offensichtlich Menschen in einer bestimmten Situation Dinge gefallen lassen, die sie wahrscheinlich im normalen Leben sich nicht gefallen lassen würden. Insofern ist es wichtig, dass man, wenn man sich auf so einen Weg begibt, sich vorher klar macht, worauf man sich da einlässt. Wir haben ja auch Bilder von Lehrenden. Wir kennen das Bild des Lehrers in der Schule. Wir kennen das Bild von Psychotherapeuten, von Ärzten und Ärztinnen. Wir haben eigentlich überall einen gesetzlichen Rahmen, der definiert, wie die Personen, die zu dieser Autorität, in Anführungszeichen jetzt mal hingehen, wie die auch geschützt werden. Trotz dieses offiziellen Rahmens gibt es immer wieder auch Missbrauchssituationen. Es gibt zumindest einen Rahmen. Im Buddhismus gibt es diesen Rahmen in dieser klar formulierten Variante nicht. Solange es im mönchischen Umfeld und im Nonnenumfeld sich abgespielt hat, die Lehrübertragung, ja, oder das spirituelle Entwicklung, war klar, ein Mönch hat als Verhaltenskodex hat er die Mönchsregeln. Im Theravada sind das 224 Mönchsregeln. Da ist ganz strikt geklärt, was er machen darf und was er nicht machen darf, wie er sich im Alltag zu verhalten hat und wie er sich nicht zu verhalten hat. Wenn man als Mönch unterwegs ist, gibt es 2 Hauptrollen. Das eine ist der Einsiedler, also ein Mönch, der für sich intensiv praktizieren will, sucht sich eine Einsiedelei und praktiziert dann Meditation oder Studium. Im Theravada sind das die Waldmönche. Das zweite Bild von Lehrenden sind die Gelehrten, die sich also mit den Texten auskennen. Die sind meistens im Klosteralltag mit dem Unterrichten beschäftigt. Wenn man zu denen geht, weiß man auch, was man von denen will. Und zwar, man will unterrichtet werden in bestimmten theoretischen Gebäuden, in Praxen etc. etc. Das heißt, die Spielregeln sind dort relativ klar. Das sind die zwei, sage ich mal, Varianten, die es in diesem Kontext gibt. Ab dem Zeitpunkt, wo, würde ich jetzt mal behaupten, ab dem ersten Jahrhundert, als das Thema der Laienlehrer diskutiert wurde, sind die Mönchsregeln als Korrektiv weggefallen. Nach welchen Richtlinien beurteile ich jetzt, ist dieser Laienlehrer seriös oder ist er nicht seriös? Als erstes immer mal hinzuschauen, welche Qualifikation hat die Person? Bei wem hat der gelernt, was er erzählt? Gibt es da irgendeine Lehrtradition? Gibt es eine Autorisierung? Ist er von irgendeinem anerkannten Lehrer als Lehrer oder Lehrender ernannt worden? Wie lange unterrichtet er das schon? Weiß man, auf welchem Erfahrungshintergrund die Person unterrichtet? Ja, es macht ja einen Unterschied, ob jemand jetzt seit einem Jahr autorisiert wurde oder ob jemand seit 30 Jahren unterrichtet. Das sind so Hard Facts, die kann man in der Regel abklopfen, indem man sich einfach den Lebenslauf des jeweiligen Lehrers anschaut. Da muss es drinstehen. Wenn es nicht drinsteht, kann man nachfragen. Das ist also vollkommen legitim, nachzufragen. Die zweite Ebene ist dann schon interessanter. Die ist nämlich nicht mehr so einfach wahrnehmbar. Das heißt, vom Verhaltenskodex, das, was bei den Mönchen ganz klar über die Mönchsregeln definiert ist, ist bei den Laienlehrern nicht mehr so klar definiert. Wir hatten das letzte Mal uns ja die 5 ethischen Richtlinien angeschaut. Die gelten in der Regel für alle Laienlehrer. Auch da ist Missbrauch ausgeschlossen, eigentlich. Jetzt gibt es aber im Buddhismus gibt es eine Personengruppe von Lehrern, die als Schüler und Schülerinnen mit Vorsicht zu genießen sind. Das Ziel jedes Lehrers sollte sein, seinen Schüler oder seine Schülerin bei ihrer eigenen spirituellen Entwicklung zu unterstützen. Und jetzt ist die Frage, welche Mittel hat dieser Lehrer oder diese Lehrerin zur Verfügung? Wenn mein Ziel als Lehrer ist, meinen Schüler einen Schritt weiterzuführen, dann muss ich manchmal auch unkonventionell handeln. Muss vielleicht nicht, aber manche Lehrer nehmen ihren Anspruch, den anderen zu unterstützen, so stark in Anspruch, dass sie unkonventionell handeln. In der buddhistischen Tradition gibt es ganz viele Bilder von sehr unkonventionellen Lehrern. Zum Beispiel die ganzen Zen-Meister in China, die ganzen Koans, diese Kurzgeschichten, sind alles Situationen, wo es um eine momentane Beziehungssituation geht, wo der Lehrer irgendwas Unkonventionelles gemacht hat, um den anderen aufzuwecken. Der Sinn ist, in dem Moment den Schüler in dem Fall einen Schritt weiterzuführen. Es gibt einen Begriff für diese unkonventionellen Lehrer, der nennt sich Siddha und bezieht sich auf Siddhi. Und Siddhi sind die übernatürlichen Kräfte, die man durch spirituelle Praxis, also Meditation, entwickeln kann. Ein anderer Begriff ist verrückte Wolke, Lehrweise der verrückten Wolke. Die handeln unkonventionell und unkonventionell kann auch sein, dass man körperliche Grenzen übertritt. Und das kann von manchen, kann das als sexueller Missbrauch interpretiert werden. Ein Lehrer hat also einen sehr, sehr ausführlichen Artikel zu dieser Situation beschrieben, hat dann differenziert, dass man sich als Schüler oder Schülerin sich anschauen muss, welchen Lehrstil hat dieser Lehrer? Ist das einer, der sehr unkonventionell herumtut? Oder ist es jemand, der strikt klar Mönch ist und sich an seine 224 Mönchsregeln hält? Das ist auf der einen Seite die Selbstverantwortung des Schülers und der Schülerin. Das Problem ist, dass man als Schüler, wenn man neu in so eine Szene hinkommt, nicht immer weiß, was für ein Lehrer das ist, wie der unterrichtet, was ist sein Stil und so. Und da kann es dann sehr, sehr schnell zu Missverständnissen kommen. Das ist, finde ich, ein bisschen so eine heikle Interpretation und ich habe da auch nicht die optimale Lösung dafür. Punkt 1 ist, es gibt diese Lehrtradition innerhalb des Buddhismus, das muss man wissen. Der Hauptfokus des Lehrers ist natürlich immer, die Integrität seines Schülers oder seiner Schülerin zu bewahren, nur zu handeln, was zum Wohle des Schülers oder der Schülerin ist und nicht, was dazu führt, dass jemand verletzt wird. Das ist immer die Grundlinie. Jede Missbrauchsdiskussion fängt natürlich an dem Punkt an, wo Grenzen verletzend überschritten wurden. Das heißt, wo sich Schüler oder Schülerin verletzt fühlte durch die Handlung eines Lehrers. Die Grundidee, die man bei jeder Beziehung immer im Auge behalten sollte, ist der Aspekt der Selbstverantwortung. Zu schauen, wo sind meine Grenzen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und da, glaube ich, ist diese Lehrrede an die Kalamea, ist, glaube ich, eine wirklich gute Richtlinie dafür. Und dass man immer natürlich schauen muss, was ist für mich stimmig und was ist für mich nicht stimmig. Danke.